Das kann doch nur funktionieren. Wir sind in Hamburg, das Tor zur Welt. Wir hatten schon mal 3 Sterne. Wir schaffen wieder diese 3 Sterne. Wir haben eine sonderbare Küchenstilistik. Und das Konzept, das gab es vorher auf diesem Planeten noch nicht. Klar, inspiriert natürlich durch das Sushi-Theken-Konzept, aber zur gleichen Zeit hat auch das Nobel Hart und Schmutzig geöffnet, natürlich mit einem ähnlichen Konzept, aber wir wussten beide voneinander nichts im kreativen Zeitraum. Der kreative Prozess, der macht am meisten Spaß. Wie gesagt, das ist manchmal Arbeit, manchmal ist es Gemeinsamkeit, also einfach mit dem Team zusammen oder spontane Ideen. Einfach nur, wenn ich irgendwo in Mexiko bin und einen Taco reinbeiß, weil ich natürlich auch durch die MS Europa die Freiheit habe, die ganze Welt zu bereisen und dort unglaublich viel sammeln.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Kevin Feeling. Der 3-Sterne-Koch hat mit seinem Restaurant The Table in Hamburg nicht nur kulinarisch Maßstäbe gesetzt, sondern auch gezeigt, wie man Spitzenküchen neu denken kann. Nahbar, reduziert, präzise. Er verzichtet bewusst auf elitäre Distanz, stellt den Menschen in den Mittelpunkt und verbindet globale Inspiration mit einer ganz eigenen Handschrift auf dem Teller. Ich wollte von ihm wissen, wie Kreativität entsteht, was ihn antreibt, was hinter der Fassade der Perfektion steckt und warum es manchmal der Duft eines einfachen Tacos ist, der eine neue Idee entfacht. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2 Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Kevin, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei dir im The Table in Hamburg treffen können, um über Genuss, das Kochen, Leidenschaft und alles, was damit zusammenhängt, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid.
Ich habe mich ja ein bisschen mit dir beschäftigt davor. Und was ich mich bei dir so ein bisschen gefragt habe, ist, wann war bei dir eigentlich der Moment, wo du für dich selber festgestellt hast, dieses Kochen ist irgendwie das, womit ich am Ende mein Leben auch verbringen möchte. Und das ist das, wo ich dann auch, und das meine ich jetzt nicht abwertend, Kollegen außerhalb der Spitzengastronomie gegenüber, sondern wo du dann auch gesagt hast, ich will wirklich in dieses Metier, ich will in die Spitzengastronomie und da auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen greifen.
Ja, angefangen hat das im Grunde genommen in meiner Ausbildung. Ich habe dann relativ schnell bemerkt, dass mir das alles sehr unkompliziert und leicht von der Hand ging. Es war halt ein Handwerk und habe in einem sehr gut bürgerlichen Restaurant meine Ausbildung begonnen und hatte dann immer noch irgendwie den Gedanken, F&B-Manager zu werden, Hoteldirektor, wollte auf die Hotelfachschule nach der Ausbildung, hatte, wie gesagt, nach meiner mittleren Reife dann halt die Ausbildung begonnen. Und es war aber von Anfang an so viel positive Energie in diesem Beruf, so viel Leidenschaft. Ich konnte mich so ausspielen, auch kreativ, auch auf sehr einfachem Niveau, aber dennoch konnte ich mich kreativ ausleben. Es gab halt nicht diese Vorschriften. Und der Umgang in der Küche und der Küchenjargon hat mir immer gut gefallen. Es war einfach total ehrlich. Und das hat meine Mutter nicht so gefreut damals am Anfang, weil sie war Bankerin. Okay, machst jetzt eine Ausbildung zum Koch, brichst die Schule ab, gehst nicht weiter zur Schule. Okay, aber wenn du es machst, dann mach es bitte richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es richtig. Und dann hatte ich meine Vorbilder. Das waren dann natürlich Sterneköche. Das war der Maßstab. Und natürlich vor über 27, 28 Jahren nicht so viele wie heute. Und dann hatte ich einfach mir gesagt, okay, du gehst jetzt einfach diesen Weg und jedes Restaurant, das du erneut besuchst, also in der Schule des Lebens quasi, muss besser sein als das vorige. Und ich wollte nie lange besonders lange irgendwo sein. Ich wollte einfach nur das aufsaugen, was dort war und dann die ganze Energie, das Wissen mitnehmen und dann relativ schnell meinen eigenen Weg gehen.
Jetzt kann man ja an sich aus jedem Gericht was ganz Besonderes machen und das ganz besonders zubereiten, irgendwie mit noch tolleren oder besseren Zutaten und daraus was Schönes machen. Aber es gibt ja so Momente, wo man sich denkt, ich habe jetzt was vor mir stehen, das habe ich so vielleicht noch nie gegessen. Das ist eine Geschmacksexplosion im Mund und das bleibt einem dann auch für viele Jahre, wenn nicht sogar das ganze Leben, in Erinnerung. Kannst du dich noch erinnern, was das erste Mal war, dass du so einen Moment hattest, wo du da saßt, Gericht im Mund hattest und dir gedacht hast, oh wow, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nicht nur Essen, das ist wirklich ein Erlebnis.
Also es kommt drauf an, ob das ein Gericht von mir war oder von jemand anderem.
Gute Frage. Beides, würde ich mal sagen. Also vielleicht kannst du beide Momente beschreiben.
Also ich denke bei Jean-Georges Klein im Elsass Bärental. Das war damals ein Restaurant, das ich sehr gerne besucht hatte. Jean-Georges Klein hatte sich zur damaligen Zeit selbst auch inspirieren lassen durch Ferrand Adrià und Pierre Garnier. Und er war irgendwie meine Inspiration. Er war Autodidakt und ich konnte das irgendwie sehr gut verstehen, wie er kreiert. Und das heißt nicht, dass ich Gerichte kopiert habe. Also das war das Allerwichtigste für mich, dass ich immer das Ziel hatte, kopiert zu werden. Weil dann hat man es richtig geschafft. Also tatsächlich ist es in jeder Branche so, ob in der Automobilbranche oder Handys, egal was man als Beispiel nimmt. Ziel muss es sein, kopiert zu werden. Und dennoch war es dort in der Reduktion gesehen, was dort auf den Teller passierte, mit drei Komponenten eine Geschmacksexplosion zu erzeugen am Gaumen, die umso schwieriger ist. Wo viele Köche sich dann doch sehr verzetteln, indem sie 5, 6 unterschiedliche Aromen auf den Teller bringen, unglaublich viele Texturen und dennoch ein visuelles Bild schaffen, das dann in die Inspiration mit reinfällt, das auch und meine Leidenschaft ist, aber dennoch muss es sehr stark reduziert sein. Und das war auf jeden Fall ein Wolfsbarsch mit Himbeercreme und etwas mit Sherry-Essig. Und das hat irgendwie bei mir etwas ausgelöst, dass ich dachte, genau, es war noch Verveneöl dabei, das etwas bei mir ausgelöst hat, dass man mit so wenig Komponenten so viel erreichen kann, dass es dennoch perfekt ist. Mit allen Komponenten, die dazugehören. Und mein eigenes Gerichten, ja, sehr schwierig, denn ich esse nicht besonders gerne meine eigenen Gerichte. Das ist einfach so. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann das jetzt auch nicht genießen. Wir hatten einmal ein Interview hier. Da war der ehemalige Bürgermeister Hamburgs dabei und noch ein Schriftsteller etc. Und 4 Jungs hatten dann 4 Gänge für uns gekocht. Und ich saß da und war total verzweifelt, weil ich das eigene Menü nicht essen konnte. Weil es eine geistige Sache war und nicht im Sinne des Genusses für mich selbst, sondern nur für den Gast. Ich weiß, dass es gut ist, aber es ist nicht mein Genuss. Am glücklichsten bin ich dann, wenn ich zu Hause ganz einfache Dinge koche, die mir dann gut schmecken. Also Spaghetti, Aglio, Olio, Peperoncini, Kung Pao oder wie eine Tom-Kha-Gai-Suppe oder irgendwas in der Art. Also reduzierte Dinge, die mit frischen Komponenten wirklich behaftet sind, aber dennoch einfach sehr einfach sind, aber sehr perfekt. Das esse ich gerne zu Hause. Und deshalb fällt es mir sehr schwer, dass es bei mir selbst eine Geschmacksexplosion gab. Aber wenn ich eine Garnitur nennen kann, dann ist es auf jeden Fall LBE, steht für La Belle Epoque, das Restaurant, in dem ich mit David Eitel, mein Restaurantleiter und Sommelier in einer Person, halt über 10 Jahre gearbeitet hatte. Heute haben wir Jubiläum übrigens, 20 Jahre gemeinsam. Das ist auch eine sehr seltene Geschichte in der Gastronomie. Und das sind halt die Komponenten von Rhabarber, Erdbeere, dann halt noch Waldmeister. Das manchmal noch eine Kombination mit Vanille und Mandel. Hört sich natürlich sehr typisch für ein Dessert an, aber wir versuchen dieses Gericht mit dieser Garnitur jedes Jahr neu aufleben zu lassen, um einfach ein Signature-Dish zu haben, der aber wandelbar ist. Ob es jetzt im Hauptgang eine gebratene Chardon-Entenbrust ist oder in der Vorspeise eine ungestopfte Gänseleber oder ein Dreierlei von der Jakobsmuschel. Also es ist vielfältig einsetzbar, aber dennoch ein Klassiker von uns. Und ich glaube, das ist für mich persönlich von den Kreationen, die wir haben, am authentischsten.
Hast du eigentlich sowas wie ein privates Guilty Pleasure kulinarisch, wo vielleicht die Hörer und Hörerinnen jetzt ein bisschen überrascht wären, wenn sie hören würden, was das ist, weil sie es vielleicht nicht mit dir in Verbindung bringen würden. Irgendwas, wo du sagst, okay, ab und zu mal muss das auch sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an ein ganz besonderes Gericht. Da haben wir jetzt auch schon ein Amüsgö vor einem halben Jahr draus gezaubert. Das Shashuka. Das hat ein damaliger guter Freund von mir, der aus Tunesien kam, immer für uns gekocht. Morgens, wenn ich bei ihm übernachtet hatte, als Jugendlicher, Kind, Freund, wie auch immer, wie man das halt so kennt. Das war dann im Grunde genommen nur Schalotten, angeschwitzt mit Tomaten, Harissa aus Tunesien, die Gewürzpaste dazu, bisschen Salz, Pfeffer, Thunfisch aus der Dose und dann kamen noch 3 Eier rein und dann halt nur, bis es leicht gestoppt war, aber noch leicht matschig war und dann mit schönem Toast einfach nur aus der Pfanne zu essen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die ich heute noch sehr gerne mache und das seit über einem Vierteljahrhundert. Ja.
Du bist jetzt rund ein Jahrzehnt hier. Als du damals dich dazu entschieden hast, das The Table zu machen, kommst du ja wahrscheinlich auch aus einer Welt heraus, wo einem immer gesagt wird, naja, die Sterne-Gastronomie ist ja finanziell erstmal schwierig, kann sich kaum tragen. Deshalb sind ja viele Sterne-Restaurants auch eher dann in Hotels oder werden von sozusagen Mäzenen irgendwo unterstützt, die da mit reingehen oder auch generell Investoren, die das dann irgendwie mittragen. Und du hast gesagt, nee, interessiert mich alles nicht. Also würde ich jetzt mal so vermuten, Ich mache das selbst, ich mache das eigenständig, ich mache das unabhängig und versuche es einfach mal und zeig allen, dass es trotzdem geht. Wo hast du A, den Mut hergenommen und B, die Überzeugung, dass es funktioniert?
Also zum einen ist es natürlich, eine Spur Wahnsinn gehört immer dazu. Der Glaube an die eigene Kreativität, ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich glaube, das sind erstmal die Bausteine. Da kam einer, der wusste es nicht, hat es trotzdem getan. Das ist so nach dem Motto, ne? Hat trotzdem funktioniert. Der wusste es nicht und hat es dennoch gemacht. So komme ich mir im Nachgang auch vor, wenn ich dann von vielen Seiten dann höre, wie über meine Wenigkeit gesprochen wurde, als ich diesen Weg gegangen war. Ich war natürlich total eigentlich glücklich dort in Travemünde. Ich hatte ein Restaurant mit Blick auf den Strand, auf das Meer, einen tollen Eigner, der uns alle Möglichkeiten gegeben hat. Wir haben 3-mal das Restaurant umgebaut, die Küche 2-mal. Wir hatten überhaupt gar keine finanziellen Ängste. Aber nichtsdestotrotz dachte ich, okay, jetzt kommt irgendwann mal die Zeit, vielleicht einfach mal konzeptionelle Maßstäbe für Deutschland zu setzen. Wir sind zu sehr und zu stark orientiert an Frankreich. All das, was ich natürlich gerne mitgenommen habe als Lehre, heißt aber nicht, dass wir es unser Leben lang so weiter fortführen müssen. Ja, also diese ganzen guten Tugenden der Nouvelle Cuisine waren dann für mich irgendwann noch relevant, aber konzeptionell halt nicht mehr. Auf dem Teller ja, fortführen mit meiner eigenen Kreativität und mein Wissensdurst, ja, an auch an Weltoffenheit, andere Kulturen, andere Aromen, Düfte, Öle, Geschichte, Kulturen mit einfließen zu lassen auf dem Gericht und gerade mit der Erfahrung auf der MS Europa schon vor 25 Jahren, nicht nur jetzt, weil ich dort ein Restaurant habe, war dann einfach für mich irgendwie eine logische Konsequenz, dass das nur funktionieren kann. Und ich habe das ganz oft im kreativen Prozess David Altmaier, Sommelier, immer wieder gefragt und ich habe ihn dermaßen damit genervt, dass er diese Frage auch nicht mehr hören konnte. Und das kann doch nur funktionieren. Wir sind in Hamburg, das Tor zur Welt. Wir hatten schon mal 3 Sterne. Wir schaffen wieder diese 3 Sterne. Wir haben eine sonderbare Küchenstilistik. Und das Konzept, das gab es vorher auf diesem Planeten noch nicht. Klar, inspiriert natürlich durch das Sushi-Theken-Konzept, aber zur gleichen Zeit hat auch das Nobel Hart und Schmutzig geöffnet, natürlich mit einem ähnlichen Konzept. Aber wir wussten beide voneinander nichts im kreativen Zeitraum. Aber dennoch war es für mich eine logische Konsequenz. Ich habe daran geglaubt und es einfach nur umgesetzt und bin aus der Komfortzone einfach nur rausgekommen, habe meine Ersparnisse, ich hatte damals für meine Verhältnisse nicht schlecht verdient, einfach nur in den Kredit gesteckt und habe das The Table eröffnet. Und jetzt sind genau 10 Jahre im August vorbei und wir sind immer noch ausgebucht und sind total glücklich darüber. Und wir kämpfen jeden Tag und für uns ist das alles keine Selbstverständlichkeit, weil wir wissen, wie schwer es ist in Deutschland auf diesem Niveau mit 3 Sternen es auch wirtschaftlich positiv darstellen zu können.
Was ja auch eher selten ist, du hast gerade das 20-jährige Jubiläum mit deinem Sommelier und Restaurantleiter schon angesprochen, aber es ist ja nicht nur er. Du hast ja generell ein Team, das überdurchschnittlich lange, wo die Leute überdurchschnittlich lange dabei bleiben und es ja offensichtlich nicht dieser Ansatz ist, den die einen vielleicht bewusst, die anderen unbewusst in Kauf nehmen, wo man die Leute in der Küche quasi verbrennt und dann direkt wieder die nächsten braucht, weil das keiner so lange durchhält, weil man ja auch da dieses Klischee des Überarbeitens, des großen Drucks, dass wir heizen die Leute hier irgendwie durch, um das leisten zu können, ist ja sehr, sehr verbreitet. Und bei dir scheint es irgendwie anders zu sein. Die Leute bleiben lange da, die bleiben gerne da, die bringen Spitzenleistungen, sonst hättet ihr nicht nach wie vor die 3 Sterne, die ihr habt. Wie erklärst du dir das? Warum funktioniert das bei dir hier so gut und woanders eher nicht? Und warum legst du da auch so diesen großen Fokus darauf?
Ja, um es mal ganz salopp auszudrücken, der Fisch denkt immer zuerst am Kopf, wie wir in Hamburg sagen. Ne? Das ist einfach so. Und The Table ist nicht nur entstanden durch ein neues Konzept für den Gast, sondern auch ein neues Konzept für die Mitarbeiter. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir legen einfach sehr viel Wert darauf, dass die Mitarbeiter keine überdurchschnittlichen Überstunden haben, dass sie eine faire Bezahlung haben, dass wir einen vernünftigen, respektvollen Umgangston haben, dass wir gemeinsam essen, gemeinsam kochen, immer frisch, immer gut. Und das sind so kleine Dinge, ne? Ob das jetzt die Uniform ist, ob das immer neue Sneaker sind. Okay, die sehen immer schön aus, dann bestell dir neue, alles gut. Na, du hast ein Problem zu Hause, ich kümmere mich mit davon, wenn du das möchtest. Also einfach ein bisschen menschlich sein. Nicht im übertriebenen Sinne, alles was möglich ist, versuchen wir einfach auf menschliche Art und Weise umzusetzen. Natürlich habe ich zu Hause meine Familie, ich habe 3 Kinder, aber das ist meine 2. Familie. Und genauso kümmere ich mich dann auch darum. Ja.
Also wirklich auch dieses Miteinander zu pflegen. Wie sieht denn dieses Miteinander auch im kreativen Prozess dann tatsächlich aus? Also ist das dann auch so ein, ich sage jetzt mal, so ein Familienprodukt? Oder sagst du, ich glaube, du hast es auch in einem Interview mal erzählt, dass es dir ja schon auch sehr, sehr wichtig ist, dass es am Ende deine kulinarische Linie ist und nicht die von einzelnen Personen aus deinem Team. Also wie findest du da auch die Balance, dass es am Ende wirklich deine Linie ist, aber trotzdem irgendwie alle eingebunden sind, vielleicht auch in diesen kreativen Prozess?
Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass es meine Handschrift trägt und das wird auch unvermeidlich sein, weil das heißt The Table Kevin Fehling und da gibt es keine Freiheit für Eigenkreation oder Kreativität. Ne? Also es gibt natürlich meinen Küchenchef Matthias, der jetzt nun auch schon 8 Jahre bei mir ist, der die Handschrift versteht, der sie selbst mittlerweile genauso fühlt und vielleicht auch mittlerweile sogar seine Handschrift geworden ist. Da findet dann eine Vermählung statt, die ich genauso gut auch mit meinem Sommelier haben kann, wenn wir neue Gerichte kreiert haben. Bevor wir überhaupt die Weine hinzuziehen, probieren wir die Gerichte separat. Und dann sagt er auch, ja, Also er kennt halt meine Handschrift. Ne? Er muss jetzt auch nicht groß in die Weinliste schauen oder das Gericht vorher probieren, um zu wissen, was er für dieses Gericht bestellt, ne? Für die Probe. Er sieht es auf dem Blatt Papier. Ich sitze am Tisch oder das Blatt Papier liegt irgendwo rum mit neuen Kreationen. Und er kennt meine Aromen, er kennt meine Stilistik, die Kreativität und weiß dann ganz genau, was für 2 oder 3 Flaschen Wein er zur Probe bezüglich des Gerichtes dann bestellen muss. Und das ist einfach eine Symbiose. Das kann nur über viele Jahre stattfinden, wenn nicht Jahrzehnte. Und genauso ist es, um darauf zurückzukommen, Matthias, der dann halt einfach verstanden hat, wo unsere Stilistik liegt, meine Handschrift. Und so kreieren wir dann zusammen. Ich kreiere allein, aber es wird nur durch meine Wenigkeit abgesegnet. Das ist immer so gewesen und das wird auch immer so bleiben. Also kein Gericht, das jetzt wirklich manchmal mehrere Wochen oder Monate braucht, bis es wirklich auf den Teller kommt, bevor ich dann mein Go gebe. Aber der kreative Prozess, der findet dann schon in der Führungsebene mittlerweile zusammen statt.
Wie, wann und wo müssen wir uns dann dieses Alleine-Kreieren bei dir vorstellen? Also ist das, wann machst du das? Wie machst du das? Und ist es dann, findet es erstmal auf dem Papier statt oder findet es direkt so statt, dass du Dinge einfach ausprobierst, zusammenbaust und merkst, es funktioniert oder vielleicht nicht?
Ja, das ist ähnlich. Ich höre das öfter ich bin also sehr musikaffin, höre das dann auch öfter dann in Interviews, wie es funktioniert. Also manchmal hat man dann irgendwie so 1, 2 Wochen gar nichts oder 3 Wochen, ne? Kommt nichts. Aber wenn der kreative Flow da ist, dann ist er da. Ein ganz einfaches Beispiel. Vorgestern saß ich bei mir auf dem Sofa zu Hause und dann kam es über mich. Ich habe nichts zu schreiben gehabt. Ich habe dann die ganze Zeit nur geschrieben und habe dann 4, 5 Ideen aufgeschrieben, die ich gestern Matthias mitgegeben habe. Jetzt arbeiten wir zusammen an diesen Ideen, arbeiten die aus. Das ist aber nur ein Part. Manchmal ist es auch einfach nur Arbeit, dass ich sage, okay, ich habe jetzt genügend Zeit, ich setze mich hin und nehme mir dieses große Spektrum an Rezepten, an Techniken, an Ideen, die wir in der Vergangenheit hatten und entwickeln die weiter. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir, vorige Gerichte, egal, vor 10, 15 Jahren neu aufleben zu lassen und daran weiterzuarbeiten, sich der Zeit einfach anzupassen. Also nur der Wandel ist beständig. Das macht unglaublich viel Spaß, gewisse Dinge, also meiner selbst, weiterzuentwickeln. Und dann ist man überrascht doch von sich selbst, dass es überhaupt funktioniert. Warum habe ich vor 7, 8 Jahren nicht darüber nachgedacht? Na, aber das ist halt ein kontinuierlicher Wandel und der kreative Prozess, der macht am meisten Spaß. Wie gesagt, das ist manchmal Arbeit, manchmal ist es Gemeinsamkeit, also einfach mit dem Team zusammen oder spontane Ideen. Einfach nur, wenn ich irgendwo in Mexiko bin und einen Taco reinbeiß, weil ich natürlich auch durch die MS Europa die Freiheit habe, die ganze Welt zu bereisen und dort unglaublich viel sammle. Aber es muss nicht nur ein Taco sein, den es tatsächlich gibt, sondern vielleicht kann es auch einfach nur ein Land sein, das mich an diesen mit diesem Taco inspiriert. Es ist ein japanischer Taco, weil ich in Japan war. Aber es gab noch vorher noch keinen japanischen Taco. Und das inspiriert mich oder freut mich am meisten am kreativen Prozess, einfach gewisse Brücken zu bauen oder Grenzen zu brechen.
Was würdest du denn eigentlich sagen? Wie hat sich der Anspruch der Gäste in all den Jahren, in denen du in der Spitzengastronomie jetzt schon bist, verändert? Oder hat sich der überhaupt verändert? Was würdest du sagen?
Ah, total hat sich das verändert. Also ich finde das total, also früher in Travemünde, wir hatten 3 Sterne. Natürlich war es ein sehr spezieller Ort, ne? Direkt an der Ostseeküste, weit entfernt von allem irgendwie. Wir waren das nördlichste 3-Sterne-Restaurant der Welt damals. Das war auch echt sehr, sehr speziell, weil wir innerhalb von 3 Jahren 3 Sterne erkocht haben. Das war eine ganz sonderbare Zeit. Und dennoch gab es Zeiten, wo wir nicht komplett ausgebucht waren, obwohl das alles so neu war und so außergewöhnlich. Ne? Wir dort in Travemünde, junges Team. Und ja klar, es ist dann natürlich schon der Standort. Es ist natürlich auch die Küchenstilistik. Aber im Nachgang hat sich das über die letzten 1,5 Jahrzehnte so schön weiterentwickelt, auch mit Hilfe der seriösen und manchmal auch, ich will nicht sagen nicht seriösen, aber witzigen Fernsehköche, die es sehr sympathisch rüberbringen, mit sehr viel Humor und Leidenschaft, dass es auch einen ganz anderen Blick auf die Gastronomie bekommen hat, auch beruflich. Ne? Also in Frankreich war es schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht eine Ehre, als Koch eine Ausbildung zu machen. Da war die Familie stolz darauf. Und in Deutschland hieß es immer, okay, wirst du Bäcker, wirst du Schlachter, Koch, da hast du wenigstens immer was zu essen. So banal das auch klingt, aber so war es. Und die Esskultur wird meines Erachtens nach immer größer und das freut mich. Und da haben sehr viele gute Köche, wie gesagt, auch Fernsehköche, um es nach draußen zu transportieren, einen großen Teil dran. Und natürlich auch unterschiedliche Reiseführer, auch wieder Michelin, die dann auch den Mut hatten, dann halt auch einfache Lokalitäten halt mit einem Stern oder 2 zu bewerten, die nicht diese umgesetzten, also diese ungeschriebenen Gesetze der Spitzengastronomie, Tischdecken, alles gestärkt, Silber und so weiter, ein Wasserkellner, der die ganze Zeit nur neben dir steht, das, was einfach so beschwerend war, sondern wir haben verstanden, dass es auch einfach nur sich um den Teller dreht. Und das fand ich so schön. Ne? Das hat sich zum Positiven entwickelt und das ist auch in Hamburg ganz stark spürbar. Vielleicht haben wir da auch im positiven Sinne etwas gebrochen, dass da auch viel mehr jüngere Leute den Mut hatten, ihre Fantasie, ihre Leidenschaft nachzugehen, auch in der Selbstständigkeit.
Du hast gerade schon das Reisen angesprochen und dass du natürlich auch auf der Welt immer wieder auf Dinge stößt, die du dann vielleicht zur Inspiration auch nutzt. Gibt es denn eine Region, wo du momentan sagst, die findest du total spannend, wo du gerne noch tiefer reingehen würdest, auch in die Kulinarik dort eben?
Ja, also der asiatische Bereich war schon immer irgendwie mein Faible. Also ich liebe China. Also das merkt man ja selbst auch daran, wo man auch mittags einfach mal kurz lunchen geht. Ne? Also wenn ich einen Wasserspinat mit Knoblauch und Ingwer esse, das inspiriert mich. Finde ich schön auch zu essen. Es ist leicht, es ist gesund, es ist gut. Kurz im Wok, Kung Pao, also alles, aber auch die indische Küche. Nordafrikanische Küche interessiert mich sehr. Auch geprägt natürlich durch die Zeit bei Wahabi Nori hier in Hamburg im Piment-Restaurant, der mir immer gesagt hat, okay, Respekt vor den Gewürzen, aber keine Angst. Das hat mich sehr stark geprägt. Ja, aber natürlich auch die deutsche Küche. Ne? Wir müssen es natürlich ein bisschen einfacher und leichter transportieren. Ne? Das ist halt die Herausforderung und eine gewisse Art von Kreativität da nutzen.
Du bist nach wie vor einer der wenigen 3-Sterne-Köche, die wir in diesem Land haben. Wie wichtig sind denn diese Sterne am Ende eigentlich wirklich auch für, gerade für ein Restaurant wie eures hier?
Also es gibt natürlich schon Restaurants, die weltweit über viele Jahre 3 Sterne hatten und dann den 3. Stern verloren haben und nur noch 2 Sterne haben. Ich denke, dass wir auf jeden Fall schon sehr dankbar sein müssen für den 3. Stern. Das liegt natürlich an unserem Perfektionismus. Das ist ja das, was wir schaffen, kochen. Aber dennoch ist es auf jeden Fall auch internationalen Vergleich sehr wichtig für so eine Weltstadt wie Hamburg, dass es ein 3-Sterne-Restaurant gibt. Das war ja auch unser Ziel. Und ich weiß nicht, wie es laufen würde, wenn wir weniger Sterne hätten. Aber die 3 Sterne sind für mich schon sehr, sehr wichtig. Also ist erstmal ein total persönliches Gefühl, weil ich kontinuierlich nach Perfektion strebe und das Glück habe, durch einen Zufall einen Beruf gefunden zu haben, der mir so gut liegt, dass ich sogar meine eigene Kunst, Kreativität, wie auch immer man das nennen mag, ausleben darf. Aber die 3 Sterne bewirken natürlich auch im Marketing unglaublich viel. Es ist, ja, für mich ist es sehr, sehr wichtig. Aus vielerlei Hinsicht.
Was ja mit den 3 Sternen und auch davor schon, aber gerade auch mit den 3 ja auch sehr stark kommt, ist sehr viel internationale Aufmerksamkeit und dadurch auch sehr viele internationale Gäste und auch Gäste, die ja dann auch wirklich vor allem aufgrund dieses kulinarischen Erlebnisses vielleicht nach Hamburg kommen oder dann auch eben zu dir kommen.
Genau.
Wie ist das für dich, wenn du auf einmal merkst, da sitzt jetzt jemand vor dir, der ist um die halbe Welt gereist, um jetzt vor allem bei dir essen zu gehen und dann fliegt der danach vielleicht auch schon wieder weiter, aber er ist eben genau aus diesem Grund hierher gekommen.
Es ist erstmal eine große Ehre und Freude zugleich. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man selbst die Persönlichkeit ist, wofür manche Menschen dann halt weit reisen. Das ist schon was sehr Sonderbares. Und das ist auch ein emotionaler Part, den ich nicht verdrängen kann und nicht möchte. Und wir haben sehr viele internationale Gäste und das freut uns umso mehr. Und klar, dann werden Bilder gemacht, dürfen wir ein Bild machen und viele trauen sich gar nicht zu fragen. Und oftmals dann auch die Frage, stört es sie, wenn wir ein Bild mit ihnen machen oder von ihnen machen? So, ne, um Gottes Willen, das ist total eine große Freude und Ehre zugleich. Wer hat denn schon dieses Vergnügen im Leben, dass andere Menschen von einem ein Bild machen wollen? Es gibt natürlich auch einen privaten Part, wenn ich jetzt irgendwo gut essen gehe oder einfach essen gehe und jemand kommt an und macht ein Selfie mit mir. Manchmal ein bisschen grenzwertig, kann schon passieren oder relativ oft, aber damit komme ich ganz gut klar und im Grunde genommen ist es einfach nur, bin ich dankbar dafür, diesen Bekanntheitsgrad zu haben. Aber ich möchte diesen Bekanntheitsgrad auch nicht weiter strapazieren. Da, wo ich jetzt bin, das reicht mir. Ich möchte immer noch mal durch die Innenstadt gehen von Hamburg und nicht erkannt werden.
Wie ist das für dich eigentlich als Koch, wenn du merkst, jeder, der da sitzt, zückt in dem Moment, wo das Gericht auf den Tisch kommt, erstmal sein Handy und macht erstmal ein Bild von dem Gericht auch. Also was ist das, was du irgendwie toll findest, weil diese Kunst, die da auf dem Teller passiert, dann auch irgendwie mit anderen geteilt wird und festgehalten wird? Oder ist das was, wo du dir denkst, oh, es wird schon besser, wenn du das gleich essen würdest, weil wir haben es eben genau auf den Punkt perfekt so zubereitet, dass es in dem Moment auch gegessen werden sollte?
Klar, also wenn das jetzt tatsächlich so ein extremes Geschäftsessen ist, dass man sich dann nochmal irgendwie 2-3 Minuten unterhält, nachdem man das Gericht angesagt hat und dann erst begonnen wird, dann hat es sich in Textur, Temperatur und allem verändert, auch visuell. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen schade, aber die Gäste, die dann halt auch so reagieren, die sehen das dann halt auch nicht so und haben trotzdem einen schönen Abend. Ich finde, man darf das nicht so zu überspitzt sehen. Und wenn sie Fotos machen, dann freut mich das. Ich mache das auch. Also wenn man jetzt meinen Verlauf hier durchschauen würde, da sind nur meine Kinder drauf und Foodbilder, sonst nichts. Ja, vielleicht nochmal schöne Sachen, die ich auf der MS Europa irgendwo im Ausland gesehen habe oder im Urlaub, aber ansonsten nicht viel mehr. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz schön. Ist doch toll, das zu transportieren.
Wir sind hier bei dir im Restaurant und wenn man sich hier umschaut, merkt man recht schnell, das sieht ein bisschen anders aus als eben in den allermeisten anderen Restaurants. Das heißt, es ist sehr offen. Die Nähe zum Gast, zwischen Gast und Küche ist quasi, sie könnte nicht näher sein. Erhöht das für dich auf der einen Seite vielleicht auch ein Stück weit den Druck, weil das alles vollkommen transparent ist für den Gast, aber auch für die Leute in der Küche. Also man würde ja auch zum Beispiel sofort mitbekommen, wenn es jetzt jemandem nicht schmeckt, also wenn man es mal die aus der anderen Perspektive nimmt. Oder ist das was, was du gerade eben auch mit diesem Konzept gesucht hast, dass du so ein quasi immersives Erlebnis für beide Seiten in der Küche und auch am Tresen geschaffen hast?
Ja, klar. Ist natürlich, ne? Das habe ich selbst so gelegt. Na, ich habe schon relativ früh erfahren durch Gastrokritiker oder durch Berichten, dass ich halt beratungsresistent bin. Andererseits bin ich auch ganz froh darüber, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Weil wir haben nie nach links oder nach rechts geschaut. Ich habe immer nur geradeaus geschaut und bin meinen eigenen Weg gegangen. Sonst wäre das ja auch nicht entstanden. Mit Kritik muss man lernen, umzugehen. Also ich war jetzt in einer sehr bekannten Restaurantkette gestern. Und habe etwas sehr Leckeres gegessen, aber es war zum ersten Mal, dass ich sagen musste, es tut mir total leid. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich beschwere, aber ich habe es jetzt dreimal probiert und ich muss leider sagen, das ist zäh. Es tut mir leid, aber ich will es auch doppelt zahlen, ist auch total peinlich. Die wussten auch nicht, wer ich bin, das war total gut, glaube ich zumindest. Und dann habe ich einfach ein Fleischstück in einer anderen Qualität bestellt und es war grandios. Aber ich sage dann halt schon ungern, was ich denke, auch wenn es nicht ganz so gut ist. Ich sage immer von mir selbst, ich bin der unkomplizierteste Gast. Aber wie diese Restaurantkette umgegangen ist mit der Kritik, mit der Stornierung dieses Gerichts, fand ich total bemerkenswert. Also richtig professionell. Und da habe ich dann kurz überlegt, okay, es war wirklich ein einfaches, gutes Restaurant. Aber dennoch habe ich jetzt was gelernt. Ich bin nicht so gut. Weil ich fange dann keine Diskussion an, aber wenn zum Beispiel, es heißt ja, die Paprikanote mit, keine Ahnung, entsafteter grüner Paprika zum Tomatensaft beim Carpaccio vom Hamachi, einfach mal jetzt kreativ erfunden, war jetzt nicht so passend, dann sage ich, ja, aber das war meine Gedanken, das soll so sein. Wir haben es 5-mal probiert, Wochen, Monate daran gearbeitet, es soll so sein. Das ist, dann muss der Gast das auch so hinnehmen. Aber das ist manchmal schon schwierig, gerade in der offenen Küche damit umzugehen, weil man natürlich auch kontinuierlich dabei beobachtet wird, wie es hergestellt wird. Andererseits aber auch die ganze Zeit in Kommunikation. Es ist natürlich was komplett anderes, als hinter verschlossener Tür oder Wand zu stehen und dorthin zu kochen. Und die Gäste wissen noch nicht mal, ob der Küchenchef da ist oder nicht. Aber das musste ich natürlich auch Step by Step lernen und unseren Gästen mitgeben. Ja, nicht erziehen, aber erklären, dass ich halt nicht immer da sein kann. Na, weil das gelernt habe ich das erst oder musste ich es lernen vor 5 Jahren, als ich dann dreimal sehr stark Corona hatte. Also sehr stark. Keine Ahnung warum. Mein Sommelier hatte 3 Tage Schnupfen, ich lag 3 Wochen im Bett. Das muss man erstmal erklären können. Ne? Wenn man natürlich die Messlatte so hoch setzt, dass also Table Kevin Feeling drunter steht und dann mit diesem offenen Konzept, dass man eigentlich immer präsent ist als Gastgeber, auch als Koch, gibt es halt dann auch Ausnahmen. Und deshalb, als ich das dann bemerkt habe, um diese Perfektion kontinuierlich weiter oben zu halten, habe ich dann natürlich Matthias zum Küchenchef befördert, um ihn natürlich auch noch mehr zu motivieren, sein Talent noch mehr herauszuholen, was ohnehin schon da war, aber ihn auch den Respekt zu zollen, dass er es alleine schafft, wenn ich mal einige Tage nicht da bin. Und das war auch richtig so. Wir haben dann in der Küche eine Person mehr eingestellt, im Service-Team eine Person mehr eingestellt und ich wusste ganz genau, dass es denn funktioniert. Ich möchte damit nicht sagen, dass jeder Mensch ersetzbar ist. Daran glaube ich nicht. Es würde nicht funktionieren. Also eine gewisse Zeit, wenn ich nicht da bin. Ich will immer hier sein. Aber Corona, das war auf jeden Fall schon eine harte Nummer für mich. Und da musste ich auf jeden Fall ein bisschen dazulernen. Also in Bezug auf das Konzept, dass ich immer präsent sein muss.
Ihr habt gar nicht weit von hier in Hamburg ja auch die Passelbar seit einiger Zeit. Wie kam es denn dazu eigentlich? Also, dass du gesagt hast, okay, wir haben hier das Restaurant und das funktioniert gut. Wir machen jetzt eine Bar. Also, was war da der ausschlaggebende Punkt? Und das passiert ja auch in der Zeit gerade, wo wir ja auch über die letzten Jahre gemerkt haben, immer mehr Einflüsse aus der Küche oder aus der Art und Weise, wie man Gerichte zaubert und kreiert und auch Methoden und so weiter, nehmen in die Bars dieser Welt Einzug. Also wo man da auch immer komplexere Drinks kreiert, wo auch immer mehr Kreativität dort sich entfaltet.
Ja, ich hatte die Idee, dass wir uns aufgrund des Erfolges mit The Table irgendwie weiterentwickeln müssen oder wollen. Das ist ja das Problem an der Sache. manchmal setzt ja der Verstand so ein bisschen aus und dann geht es nur um Kreativität und den Durst zu löschen und dann macht man einfach gewisse Dinge. Also das war keine Hauruck-Aktion, wohl überlegt. Und die Puzzlebar ist so entstanden, dass ich mit meinem damaligen Sous-Chef Dennis Elias, der jetzt gerade mal spontan innerhalb von wenigen Wochen in Österreich von 0 auf 2 Sterne gekocht hat, bin super stolz auf ihn, ihn dann dort als Barmanager einsetze, weil wir beide schon immer eine Affinität hatten für die Barkultur. Wussten aber auch, dass auch dort es vielleicht anders werden kann. Also wir wollten konzeptionelle Maßstäbe wieder setzen in der Barkultur, vielleicht sogar mit weltweit, aber auch für Deutschland und erst recht für Hamburg. Und dann war Dennis soweit, da sagte er, der hätte auch genauso gut sagen können, okay, Chef, jetzt nach 10 Jahren, ne? Such mal irgendwie meine Küchenchefstelle und versuch mal meinen ersten Stern zu erkochen. Ist es ja im normalen Werdegang so der Fall. Dann sagt er, naja, okay, dann haben wir uns gemeinsam an die Sache rangemacht und hatten dann die Idee, diese Puzzle zu entstehen zu lassen, in dem halt nicht nur visuell der Tresen kompatibel ist mit den anderen Bestandteilen, an den überall, wo halt man stehen und sitzen kann, passt das ganze Puzzle irgendwie zusammen. Ein Cocktail besteht immer aus unterschiedlichen Puzzleteilen, vielen Elementen, die immer wieder etwas Neues schaffen. Und der dritte Gedanke, und das war dann halt der kulinarische, dass wir die kulinarische Intelligenz und Kreativität zusammensetzen mit einem Barkeeper, der das ähnliche Verständnis dafür hat, sodass Barkultur und Kochkultur zusammenkommt. Und im Grunde genommen hatten wir so einen manchmal wieder zu harten Ehrgeiz, 3 Sterne Michelin im Glas zu erfinden. Das war, wir haben ein Jahr nur an dem Eiswürfel gearbeitet. Es ist unglaublich, bis man das erstmal geschafft hat, diesen perfekten Eiswürfel herstellen zu lassen mit dem perfekten Wasser und ach, unglaubliche Arbeit gewesen. Das sieht keiner, aber das war unser eigener Ansporn. Und so ist die Puzzlebar entstanden, dann auch kulinarisch etwas mit einfließen zu lassen, immer wieder 3 kreative Hotdogs in Miniatur. Und natürlich dann halt auch Gerichte, Klassiker, wie zum Beispiel anfangs erwähnt LBE, ne, mit Waldmeister, Erdbeere und Rhabarber dann halt in Cocktailversion umzusetzen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir die 9 Cocktails als Inspiration nutzen für 3 Miniaturdesserts zum Ende des Menüs als Petit Four-Version. Also wir befruchten uns gegenseitig. Und dann gab es natürlich diese tolle Location. Ein Stammgast hatte mich darauf angesprochen und dann habe ich gleich zugegriffen. Es war auch wieder so eine Spur jugendlicher Leichtsinn.
Jetzt haben wir ja gelernt, du machst sehr viele Dinge. Du hast einen beeindruckenden Anspruch an Perfektion und so eine notorische Kreativität, die die ganze Zeit auch raus will. Wie hältst du dich bei all dem eigentlich selbst fit? Also, dass du aufpasst, dass du nicht irgendwann mal irgendwie umkippst und sagst, war schön, aber jetzt ist auch mal irgendwie zu viel und ich laufe hier in irgendwie einen Burnout rein oder sowas. Das ist ja, wenn man so viel macht und auch wenn man so viel mit Leidenschaft macht, vergisst man ja auch schnell mal irgendwie auf sich selbst aufzupassen.
Definitiv. Ich glaube, da muss jeder, der auf diesem Level arbeitet, egal in welcher Branche, kommt da jeder mal irgendwann selbst an. Das ist ganz normal. Das Ding ist, es zu erkennen, daran zu arbeiten und wieder rauszukommen. Zum einen habe ich auf jeden Fall eine sehr positive Lebensenergie, die hatte ich schon immer. Also man kennt mich eigentlich nicht ohne Lächeln, auch wenn ich das eigentlich ablegen möchte. Aber ich lächle halt den ganzen Tag oder grinse. Wissenschaftlich bewiesen, dass man dadurch auch älter wird übrigens. Kommt vielleicht auch aus dem Autobewusstsein diesbezüglich, aber... Nein, es ist, ja klar, es ist natürlich schon, klar. Also Genie und Wahnsinn sind immer ziemlich nah beieinander. Ich will nicht sagen, dass ich ein Genie bin oder Künstler, das müssen andere bewerten, das kann ich selbst nicht von mir. Ich weiß, bei mir läuft einfach vieles ein bisschen anders. Ist einfach so. Aber es ist was Gutes. Und dennoch, klar, muss man sich ganz rational darüber bewusst sein, dass man eine Familie hat. Ich habe 3 Kinder. Ne? Mein kleiner Sohn, der ist 5, ne? Der fordert auch und spielt unglaublich gerne Fußball. Und ich spiele auch gerne Fußball mit ihm. Meine kleine Lene, das wird definitiv eine Künstlerin. Dann habe ich noch meine Ivy. die ist mittlerweile 13 und gerät gerade in die Pubertät. Klar, das ist erstmal primär jetzt das Wichtigste. Ne? Also zum gewissen Alter ging das noch, dass ich so meinen Ego-Trip fahren kann. Ne? Aber jetzt muss ich halt auch schauen, dass ich da ein Gleichgewicht schaffe. Und das bedeutet dann natürlich, dass ich immer da bin, aber auch mal sage, Jungs, ich komme jetzt einfach mal 2 Stunden ein bisschen später, stört keinen. Läuft sowieso alles. Genau so. Und ich arbeite dann natürlich auch schon von 9 Uhr morgens manchmal zu Hause. So viele Telefonate, wie ich habe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mit dem Handy koche. Das ist total verrückt. Aber so ist es entstanden. Also dieses ganze Konstrukt, das ist halt die MS Europa, ne, auf dem besten Kreuzfahrtschiff ein Restaurant zu haben als Chef. Eine große Ehre und Freude zugleich. Und die Puzzlebar, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und natürlich The Table 3 Sterne. Und parallel laufen immer wieder andere Gedanken zu neuen Projekten, die wir vielleicht umsetzen. Was ich aber reduzieren möchte, weil insgeheim möchte ich mich, was heißt insgeheim, das ist meine große Leidenschaft, ich möchte mich einfach nur auf die 3 Sterne konzentrieren und auf alle anderen Höchstbewertungen, die wir an guten Reiseführern haben im Sotelbe-Restaurant. Das ist das Allerwichtigste.
Ist auch schön, dass du das so sagst, weil man läuft ja auch Gefahr, sich zu verzetteln. Man bekommt ja dann oft auch alle möglichen Angebote. Dann soll man vielleicht hier noch ein Buch und dann noch hier auf eine Veranstaltung und dies und jenes machen.
Ich werde natürlich sehr viel eingeladen als Speaker, wie für viele Interviews, TV etc. Und da habe ich gelernt, Nein zu sagen.
Der Fokus, hast du ja gerade gesagt, die 3 Sterne, das The Table. Gibt es denn Dinge, die du da noch irgendwie... Also Ziele, die du irgendwie erreichen möchtest, wo du sagst, die habe ich mir irgendwie konkret gesteckt, oder ist es einfach wirklich dieses Level an Perfektion halten, sich dabei trotzdem immer wieder neu zu erfinden und auch die Gäste zu überraschen? Oder gibt es irgendwie konkrete Sachen, wo du sagst, das möchte ich noch irgendwie machen?
Ich habe schon meine Träume, wie wahrscheinlich hoffentlich jeder Mensch oder zumindest in der Welt, wo es möglich ist, Träume umsetzen zu können. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Erstmal geht es darum, die 3 Sterne zu halten und all die anderen Höchstbewertungen, die wir haben, und weil sie elementar sind auch für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Ich bin ja nicht nur verantwortlich für The Table, das ganze Konstrukt ist ja aufgebaut. Ich habe 30 Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, die auf mich hoffen, ja, die daran glauben, dass ich das richtig mache. Und dann meine Familie, meine Kinder und auch meine eigene Zukunft. Es wäre ja völlig falsch zu sagen, dass ich als Einzelunternehmer in der Selbstständigkeit auch nicht daran arbeite, vielleicht einfach mal das deutsche Konstrukt mit der Rente, ist natürlich ziemlich schwierig, will jetzt nicht da irgendwie in die Politik reingehen, aber ich meine, wenn man mit 67 Jahren in Deutschland in die Rente geht, Italien ist, glaube ich, mit 60 Jahren, und da kann man sich ja ziemlich schnell ausrechnen, ne? Wenn Italien 90% ausgezahlt wird des Bruttogehaltes und in Deutschland irgendwie 50, was man später denn hat oder was man vielleicht selbst erarbeiten muss, damit man einfach für das letzte Drittel im Leben ein vernünftiges Leben führen kann. Und da sehe ich mich halt schon, wenn meine Kinder ein gesundes Alter erreicht haben und aus der Schule sind, in Portugal auch vielleicht für die Hälfte der Zeit meines Lebens oder im Jahr definitiv. Also ich liebe die Algarve, ich liebe die Menschen dort. Wir waren sehr oft dort im Urlaub. Das gefällt mir am besten. Ich habe die ganze Welt gesehen, die ganze Welt, jeden Kontinent und die meisten Länder, die zumindest mit dem Schiff erreichbar sind. Und doch mein Resultat ist, dass ich, glaube ich, in Portugal mit einem schönen Häuschen, in einer Außenküche, wo ich in einer Fischhalle irgendwo meinen Fisch Rolle abhole und den Grille am Abend sehr gut leben kann. Das ist auf jeden Fall mein Lebenstraum und eine gewisse Art von Sicherheit einfach zu schaffen. Kein Reichtum, nur Sicherheit und glücklich sein.
Und gerade in Portugal gibt es ja auch eine ganze Menge tolle kulinarische Erlebnisse und tolle Kollegen und Kolleginnen von dir auch.
Voll, ja. Ich war jetzt gerade im Alma-Restaurant in Lissabon, ein 2-Sterne-Restaurant. Es war so herzlich, es war so toll, es war unglaublich gut, ja. Und ja, Portugal hat es mir einfach angetan. Finde ich ganz toll. Ein wunderschönes Land mit sehr viel Ehrlichkeit und ja, sehr großzügig auch. Freundlichkeit, also kommt mir sehr entgegen.
Kann ich verstehen. Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute und danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
Dankeschön. Hat mir auch Spaß gemacht. War super gut. Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.